Ich grüße Sie. Bevor wir mit dem Thema dieser Woche beginnen, Sozialisation, kurz der Rückblick auf die letzte Woche. Wir hatten uns beschäftigt mit sozialem Handeln und ich würde gerne mal wieder ein kleines Kapitel aus dem Buch Jakob Hein, Herr Jensen steigt aus, vorlesen. Sie erinnern sich, Herr Jensen war ja oder ist ein Bürger, der keine Ausbildung hat, der schon als Schüler, später als Student anfing, bei der Post als Briefträger zu jobben, der seinen Job verloren hat aus Rationalisierungsgründen und dessen Reaktion auf diesen Arbeitsplatzverlust Jakob Hein in seinem Büchlein beschreibt. Wir werden auch zum Thema Sozialisation nachher noch einiges über Herrn Jensen diskutieren können. Jetzt aber ein kurzes Kapitel zu dem Thema soziales Handeln. Also er ist arbeitslos und er hat begonnen, relativ viel Fernsehen zu schauen und ab und zu muss er auch einkaufen gehen. Wenn er seine Wohnung verließ, erschien ihm die Straße zwar anfänglich etwas zu hell, aber dann empfand es Herr Jensen als durchaus angenehm, vor die Tür zu kommen. Der Bann seines Fernsehers, der eben noch so erdrückend mächtig gewesen war, löste sich und Herr Jensen atmete die frische Luft ein, schaute, was um ihn herum passierte. Die Menschen gingen mit Hunden spazieren, Schulkinder trugen riesige Rucksäcke über der Schulter und junge Frauen sprachen in metallglänzende Mobiltelefone. Doch obwohl Herr Jensen das Ganze genoss, blieb es immer ein kurzes Vergnügen. Nach wenigen Minuten war er in der Kaufhalle angekommen, legte dort die immer gleichen Waren aus den immer gleichen Regalen in seinen Korb, bezahlte an der Kasse und war wieder zu Hause, bevor auch nur eine Stunde vergangen war. Natürlich hätte er langsamer gehen, alle Regale und Angebote in der Kaufhalle betrachten, einen Umweg nehmen können, aber all das widerstrebte ihm zutiefst. Er war ein Mensch, der die Effizienz schätzte und mutwillige Ausschweifungen ablehnte. Wenn es ihm gelegentlich gelang, in weniger als 30 Minuten wieder mit seinen Einkäufen zurück in der Wohnung zu sein, war das eine Art Rekord, der Herrn Jensen mit Zufriedenheit über seine Zielstrebigkeit und die Harmonie erfüllte, mit der er den Vorgang des Einkaufens verrichtet hatte. Ziellose Spaziergänge schätzte Herr Jensen nicht und er hielt sich auch nicht gern in gastronomischen Einrichtungen auf. Cafés und Restaurants dienten dazu, darin zu essen und zu trinken. Essen und trinken aber konnte er viel billiger auch zu Hause. Eine Zeit lang in einer Gaststätte bei einem Glas Wasser zu sitzen und beispielsweise eine Zeitung zu lesen, wäre nicht besonders teuer gewesen, aber das fand Herr Jensen unangebracht. Schließlich mussten auch Wirte Miete, Strom und Heizung bezahlen. Wenn viele Gäste herumsaßen, ohne wirklich zu essen oder zu trinken, dann konnte sich niemand anders an diese Tische setzen. Die Preise für Essen und Trinken der anderen würden zwangsläufig ansteigen, damit die Gaststätte wirtschaftlich überleben könnte. Und genauso war es ja auch, die Preise stiegen ständig an. Darum sah Herr Jensen die Zeitungsleser und Zigarettenraucher, die stundenlang hinter einer Tasse Kaffee oder einem Glas Leitungswasser saßen, stets voller Missbilligung an. Niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, so wie sie, die Zeit in einer Gaststätte totzuschlagen. Handeln nach Max Weber, sinnhaft. Sinnhaftes Handeln, Individuen verbinden mit ihrem Handeln einen subjektiv gemeinten Sinn. Max Weber sagt, Menschen können traditional handeln, affektuell handeln, wertrational und zweckrational. Sie sehen bei Herrn Jensen sehr schön, er orientiert sein Handeln, also es ist ein sinnhaftes Handeln, ja, er möchte einkaufen gehen, er orientiert sein Handeln am Handeln anderer. Was möchte der Gastronom, welche Bedürfnisse hat der Gastronom, welche Notwendigkeiten hat der Gastronom, warum verzichtet er darauf, einen Kaffee zu trinken oder eben nur ein Glas Wasser und stundenlang im Restaurant zu sitzen. damit der Gastronom nicht höhere Kosten hat, die wieder zu höheren Kosten der Preise von Getränken und so weiter führen. Das heißt, in dem Sinne ist Herr Jensen ein sozial handelnder Akteur, ja, subjektiv gemeinte, also zweckrational, wenn man so will. Er verbindet mit seinem Handeln ein Ziel, ja, effizient einzukaufen, höhere Preise zu verhindern. Er orientiert sein Handeln am Handeln anderer. Er setzt bestimmte Mittel ein. Er ist zielstrebig, effizient und so weiter. Er berücksichtigt die Folgen seines Handelns im Sinne von, wenn ich da sitze, dann steigen die Preise und so weiter. Und er ist auch noch wertorientiert im Sinne von, der letzte Wert, der dahinter steckt in diesem Zusammenhang, ist natürlich gerechtes Einkommen für alle. Ja, sozusagen Gleichheit von allen, alle müssen die gleichen Chancen haben und so weiter. Ja, keiner soll einen Nachteil haben dadurch, dass andere sich unsozial verhalten und ewig in der Kneipe sitzen, solche Dinge. Also Sie sehen ganz wunderbar dieses zweckrationale Handeln bei Jensen, was ihm nicht unbedingt dienlich ist. Also es ist kein schönes Handeln, wenn man so will. Er ist einsam, wichtig, das hatten wir auch festgestellt. Es müssen keine Interaktionsprozesse stattfinden bei Max Weber und er verzichtet sozusagen auf einen Luxus oder auf bestimmte Freizeitaktivitäten, weil er die Folgen seines Handelns berücksichtigt und da wieder für sich eben auch bestimmte Werte geltend macht. Ganz anders Emil Dürkheim. Vielleicht werden wir im Laufe dieser Veranstaltung uns auch noch mal anschauen, wie Herr Jensen letztendlich auf diesen Arbeitsplatzverlust reagiert. Er geht nicht so weit, sich selbst das Leben zu nehmen, wie das Thema ja von Emil Dürkheim ist, aber er verliert doch ein großes Stück seiner Identität. Individuelles Handeln, was gesetzmäßigen Regeln folgt, beziehungsweise individuelles Handeln, anonymes Handeln, privates Handeln, was letztendlich basiert, determiniert wird durch soziale Gefüge, Gruppendruck, die Gesellschaft insgesamt. Emil Dürkheims Verständnis von sozialem Handeln ist ein sehr determiniertes im Gegensatz zu Max Weber, der eben sagt, wir müssen schauen, wenn wir empirisch arbeiten, welche Ziele und Zwecke die Einzelnen verbinden mit ihrem Handeln. Bei Dürkheim heißt es, wenn jemand sich umbringt, dann muss man schauen, welcher Konfession er angehört beispielsweise. Und dann kann man beobachten, dass sich Protestanten deutlich häufiger umbringen. Ende des 19. Jahrhunderts deutlich häufiger umbringen als Katholiken und auch noch häufiger als Juden. Und dann muss man überlegen, was zeichnet sozusagen diese Gruppe, ja, diese konfessionszugehörig oder die Konfession generell, was zeichnet die eigentlich aus? Und dann kommt man zu diesem Ergebnis, Protestantismus heißt Selbstverantwortung, heißt, sich mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen, heißt auch, sich Wissen anzueignen über die Folgen des Handelns, über die Konfession, über Wissenschaft und so weiter, um darüber nachzudenken, wer bin ich, was ist mein Leben, warum lebe ich hier auf dieser Erde. Im Gegensatz zu den Katholiken, die eben einer viel stärkeren sozialen Kontrolle ausgesetzt sind, die beobachtet werden von ihren Gemeindemitgliedern und so weiter. Ja? Er hat es nochmal, wenn Sie sich erinnern, gegengetestet, Bildung als einen wichtigen Punkt, ein wichtiges Phänomen, auch bei den Protestanten, was er auch bei den Juden dann entdeckt hat, festgestellt hat, dass aber die Notwendigkeit zu Bildung bei den Juden anders begründet ist als bei den Protestanten. Das heißt, für ihn steht fest, die Konfessionszugehörigkeit erklärt quasi den hohen Anteil der Protestanten unter Selbstmördern zu einer bestimmten Zeit. Ja, wenn, ganz wichtig, es zum Beispiel Phasen des Krieges oder der Bedrohung dieser Konfession gibt, dann werden auch Protestanten eine stärkere soziale Kohäsion, einen Zusammenhalt empfinden, weniger einsam sein, weniger egoistisch auch handeln und dann sinken auch tatsächlich die Selbstmordraten unter den Protestanten. Also zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema soziales Handeln. Was sie eint, ist die Sozialität, in einer gewissen Weise ja die Relevanz von Gesellschaft, seines Werte bei Max Weber oder die Frage, wie handeln eigentlich andere, wenn ich handle, wie reagieren andere auf mein Handeln, welche Folgen hat mein Handeln für andere oder wie bei Dürkheim eben die, der soziale Druck letztendlich, der auf die Menschen wirkt. Wir haben uns noch beschäftigt mit anderen Ansätzen wie dem von Jürgen Habermas, wo es um verständigungsorientiertes Handeln ging, also tatsächlich ein interaktives Handeln in dem Sinne, wo man tatsächlich auch nochmal fragen kann, ist es korrekt, ist es wahr, was du sagst, das heißt, Protestanten könnten sich auseinandersetzen um bestimmte letzte Wahrheiten in der Wissenschaft, in den Naturwissenschaften, wofür ist der, was, wozu dient der Mensch, wie funktioniert der Mensch. Oder wir könnten uns eben unterhalten über soziale Richtigkeit im Sinne von, ist es tatsächlich richtig, dass der Gastronom dann die Preise erhöht? Welche Gründe hat er dafür? Ja, muss er das in, als Reaktion darauf tun, dass ich hier sitze? Kann ich nicht einfach mit ihm aushandeln? Ich fände es aber prima, ich habe wenig Geld und ich würde ja gerne sitzen. All solche Dinge. Ja, das heißt, unterschiedliche Ansätze. Individuell handelnde Akteure, interaktional handelnde Akteure. Die Soziologie hat viele Wahrheiten und viele Herangehensweisen an soziale Phänomene. Wir können ja gerne mal nachdenken darüber, wie Max Weber das Thema Selbstmord angehen würde, wie er sich damit beschäftigen würde. So. Heute kommen wir zum Thema Sozialisation. Wir hatten dieses Thema ja öfter schon angesprochen im Zusammenhang mit sozialen Normen und sozialer Rolle. Woher weiß man eigentlich, was die anderen von einem verlangen? Woher weiß man eigentlich, was man in einer bestimmten sozialen Situation tun soll, tun darf oder eben nicht tun darf? Hier spielt der Sozialisationsprozess eine sehr große Rolle. Wir hatten öfter schon Talcott Parsons, den amerikanischen Soziologen, der 1970er Jahre, wenn man so will, sehr dominant war, uns angeschaut. Ein Funktionalist, ein Systemtheoretiker, der eben aber auch eine ganz spezifische Sichtweise auf soziales Handeln hat. Talcott Parsons sagt, jede Generation von Neugeborenen ist eine Invasion von Barbaren. Erziehung und Sozialisation bezeichnen die Prozesse, aufgrund derer die Barbaren Mitglieder der Gesellschaft werden, in die sie hineingeboren werden. Sie sehen schon, auch hier geht es wieder um das soziologische Problem sozialer Ordnung. Also wie schafft man es, würde Talcott Parsons sagen, diese Barbaren zu sozialen Akteuren zu machen, sie dazu zu bringen, sich normkonform zu verhalten. Und seine Sichtweise wiederum ist auch sehr interessant. Er geht nämlich davon aus, dass Menschen im Verlaufe der Sozialisation Normen und Werte verinnerlichen, dass dieser Sozialisationsprozess idealtypisch erfolgreich ist und dass Individuen dann tatsächlich in bestimmten Situationen genau das tun, was die Gesellschaft oder soziale Gruppen von ihnen erwartet. To act in conformity becomes a need, disposition in the actor's own personality structure, relatively independently of any instrumentally significant consequences of that conformity. Also Talcott Parsons würde so weit gehen, dass die Individuen in bestimmten Situationen sich nicht überlegen, welche Folgen hat mein Handeln im Sinne von Sanktionen negativer oder positiver Art, sondern es ist ihnen ein Bedürfnis, tatsächlich sich normkonform zu verhalten. Der Sozialisationsprozess war erfolgreich, sie haben Werte und Normen verinnerlicht und es ist ihnen ein Bedürfnis, sich dementsprechend zu verhalten. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Sozialisationsprozess aussieht. Also etwas schematisch dargestellt könnte man sagen, es ist ein Prozess, der aus drei Phasen besteht sozusagen. Er hat einen Input, einen Throughput, wie man ja auch so schön sagt, also einen Prozess und einen Output. Der Input heißt Sozialisationsagenturen oder Sozialisationsinstanzen haben die Aufgabe, dem Barbaren, dem Kleinkind, dem Schüler, der Schülerin, dem Studenten, der Studentin, soweit wollen wir dann nachher auch nochmal schauen, bestimmte Verhaltensregeln nahezubringen, wie auch immer, Erziehung, Sozialisation, die Person als Sozialisant, also derjenige, diejenige, die sozialisiert wird, muss mit diesen Sozialisationsagenturen umgehen. Und es gibt ein spezifisches Verhalten, wenn es nun darum geht zu sagen, wir müssen von Barbaren zu normkonformen Akteuren werden, dann setzen diese Sozialisationsagenturen eben Normen. Was muss das Kind tun? Was darf das Kind nicht tun? Wie verhält man sich bei Tisch? Wann muss man morgens aufstehen? Was muss man tun, bevor man in die Schule geht und all solche Dinge? Der Sozialisant, die Sozialisantin internalisiert diese Normen in der Gesellschaft. Denken Sie an Sitten, ja? Normen gelten für alle, Rituale und so weiter. Und verhält sich dann am Ende normkonform oder normabweichend. Also das wäre eine relativ vereinfachte Darstellung dieses Sozialisationsprozesses. Das Ziel, so Parsons, ist normkonformes Verhalten. Sozialisationsinstanzen kommunizieren Normen. Der Sozialisant verinnerlicht und verhält sich dann entsprechend. Wie gesagt, die Frage wäre, unter welchen Bedingungen verhält sich dann jemand abweichend? Kann man sagen, dann ist der Sozialisationsprozess nicht erfolgreich gewesen. Oder kann man vielleicht sogar sagen, gerade dann war der Sozialisationsprozess erfolgreich, weil jemand sich in einer bestimmten sozialen Situation tatsächlich wehrt, bestimmte Verhaltenserwartungen zu erfüllen, aufgrund von Rollenkonflikten, aufgrund von Unzumutbarkeiten, was auch immer. Wichtig vielleicht hier nochmal, wir stellen uns natürlich bei den Kindern vor, dass Mütter und Väter die Sozialisationsinstanzen, die Sozialisationsagenturen sind. Und heute wissen wir, dass Sozialisation kein einseitiger Prozess ist, sondern ein wechselseitiger Prozess. Das heißt, und dazu kommen wir nachher auch nochmal, auch ich als Mutter werde sozialisiert durch meine Elternschaft, durch eben diesen Sozialisationsprozess, der abläuft zwischen mindestens zwei Akteuren. So, es gibt Phasen der Sozialisation. Es gibt die sogenannte primäre Sozialisation, die wir verorten in der Kindheit. Die dominante Sozialisationsagentur stellt die Familie dar. Also Mutter, Vater bei vollständiger Familie und vielleicht sogar Geschwister. George Herbert Mead, den hatten wir auch schon gehört im Zusammenhang mit sozialem Handeln, mit solchen Interaktionsprozessen. George Herbert Mead spricht hier vom sogenannten signifikanten Anderen, also dem relevanten, dem bedeutenden Anderen, der auf das Individuum einwirkt in einer spezifischen Weise, die Mutter, der Vater, die Geschwister. Die nächste Phase ist die sekundäre Sozialisation im späteren Kindesalter, im Jugendalter und dann aber auch im Erwachsenenalter. Das heißt, wir gehen jetzt schon, sei es gesagt, davon aus, dass Sozialisation ein lebenslanger Prozess ist. Diese sekundäre Sozialisation baut auf der primären Sozialisation auf. Das heißt, wir kommen nicht als Barbaren in den Kindergarten oder in die Schule, sondern wir haben schon etwas verinnerlicht an Erwartungen oder Normen dieser Gesellschaft. Wir haben vielleicht auch schon so etwas ausgebildet wie eine Art von Identität. Ja, George Herbert Mead sagt ja, im Interaktionsprozess findet sozusagen die Wahrnehmung meiner selbst statt in Reaktion auf die Erwartungen der anderen. Und durch diesen Interaktionsprozess bilde ich ein Ich oder ein Selbst im Sinne eines sozialen Akteurs, im Sinne auch einer sozialen Identität, mit der ich mich dann in die Welt begebe, Kindergarten, Schule, Universität, und hier gibt es plötzlich nicht mehr diesen signifikanten anderen, also der einzelne Akteur, der steht für bestimmte Bedürfnisbefriedigungen auch, denken Sie an die Eltern, aber denken Sie auch an die Geschwister, sondern George Herbert Mead spricht jetzt hier vom generalisierten anderen, das heißt, wir sind in der Lage, Gruppen zu identifizieren im Zusammenhang mit, das sind alles meine Freunde. Ja, von diesen Freunden und Freundinnen kann ich bestimmte Dinge erwarten. Ja, ich weiß, wie ich, was von mir erwartet wird. Ich kann spielen, ich kann Spiele spielen, ich kann mich an Regeln halten bei Spielen. Also der generalisierte andere und ganz wichtig bei George Herbert Mead, Empathie. Das ist ein Mechanismus sozusagen, der uns in die Lage versetzt, uns in die Rolle des anderen hinein zu versetzen. Also wie geht es im Spiel dem anderen? Welche Aufgabe hat der andere? Welche Erwartungen kann der andere an mich stellen? Wie geht es dem anderen, wenn ich in einer bestimmten Weise handle? Wie gesagt, George Herbert Mead geht von Spielen aus, in denen man tatsächlich im Laufe der Entwicklung in der Lage ist, die Rolle unterschiedlicher Spielpositionen sozusagen zu kennen, wahrzunehmen, sich in die anderen hinein zu versetzen. So, und dann dieses lebenslange Lernen, also tertiäre Sozialisation. Martin Kohli, ein Sozialisationsforscher, war einer der ersten, der diesen Begriff des lebenslangen Lernens, der lebenslangen Sozialisation entwickelt hat und auch begründet hat. Das heißt, wir können, so wäre diese Idee, uns im Laufe unseres Lebens umorientieren. Also das ist ein ganz wichtiges Thema in der Sozialisationsforschung. Nicht? Wir haben gesagt, nach der primären Sozialisation haben wir schon eine Art Identität oder Persönlichkeit herausgebildet, mit der gehen wir dann in die sekundäre Sozialisation, und plötzlich ereignen sich kritische Lebensereignisse, also der Partner stirbt, der Arbeitsplatzverlust wie bei Herrn Jensen, oder man wird verrentet, alles das Lebensereignisse, die mich dazu bringen, mich umzuorientieren. Wie weit geht diese Umorientierung? Verändere ich meine Identität? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir auch alle mit Sicherheit schon mal reflektiert haben. Bin ich eigentlich kontinuierlich sozusagen ein Mensch, der schon in der Kindheit bestimmte Verhaltensweisen hatte, die ich heute noch zeige? Oder gibt es totale Brüche? Hier ist vielleicht auch interessant, dass unterschiedliche Bezugsgruppen natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Also die Eltern würden natürlich sagen, Mann, hast du dich verändert? Während vielleicht Freundinnen und Freunde sagen, du hast schon immer bestimmte Verhaltensweisen an dir, die du bis heute noch hast. Also diese Debatte sozusagen, verändert man seine Identität im Prozess des lebenslangen Lernens, der Sozialisation, der tertiären Sozialisation. Und wir werden uns nachher ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Studium, Hochschulausbildung. Da geht es um die Herausbildung eines disziplinenspezifischen Habitus, wie Pierre Bourdieu das sagt. Und auch hier wäre die Frage, nehmen wir eine neue soziale Identität an, dadurch, dass wir Soziologie studieren, Mathematik studieren, Medizin studieren, verändern wir uns grundlegend. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Also wichtig jetzt erstmal diese drei Phasen der Sozialisation. Die Herausbildung einer sozialen Identität, ich zitiere, Ergebnisse sind nicht nur bewusste, sondern auch implizite, prinzipiell bewusstseinsfähige oder bloß faktisch wirksame und auch reflexiv nicht einholbare Wissenssysteme, Wertungen und Handlungsdispositionen. Also nicht nur bewusste, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern so etwas wie, wenn andere uns beobachten, dann stellen sie fest, du verhältst dich in bestimmten Situationen immer in einer bestimmten Weise. Die Art und Weise, wie du an Probleme herangehst. Das wären solche Mechanismen, die uns nicht immer ganz bewusst sind, also implizit, prinzipiell bewusstseinsfähig und auch reflektierbar. Wir können darüber nachdenken, wir können es uns bewusst machen, aber in der Regel ist es uns nicht bewusst. Ich hatte George Herbert Mead erwähnt, der eben diese soziale Identität als das Selbst, als das Ich übersetzt, also eine Identität, die entsteht durch die Interaktion zwischen I und me. I ist sozusagen die egoistische Persönlichkeit oder die primär sozialisierte Persönlichkeit oder der Student, die Studentin mit bestimmten Sozialisationserfahrungen, die dann ihr Gegenüber in einer bestimmten Weise wahrnimmt. Denken Sie auch an die sozialen Auseinandersetzungen um die soziale Rolle. Ja, wir nehmen die Zumutungen, die Erwartungen anderer in einer bestimmten Weise wahr. Wir gehen in einer bestimmten Weise damit um, zum Beispiel um Konflikte zu vermeiden. Und in diesen Interaktionsprozessen entsteht dann die soziale Identität. Und die Frage ist, in welcher Weise kann diese soziale Identität sich verändern? Denken Sie an Sigmund Freud, die meisten von Ihnen kennen ihn. Auch hier gibt es diese Dreifaltigkeit, wenn man so will. Das Es bei Sigmund Freud ist noch ein bisschen primärer in einer gewissen Weise. Da gibt es ganz grundsätzliche Bedürfnisse. Das Ich ist das sozusagen, was sich herausbildet bei Sigmund Freud, wie man handelt, wie man denkt, welche moralischen Ansprüche man hat. Und das Über-Ich, das ist das Gewissen bei Sigmund Freud, was einen selbst sozusagen kontrolliert. Also Freud ist kein Interaktionstheoretiker, sondern er geht davon aus, dass wir in irgendeiner Phase unseres Lebens genau immer wieder diesen Prozess durchmachen müssen, zwischen was will ich, was darf ich und was tue ich. Ja? Das Es, das Ich und das Über-Ich. Immer diese Frage auch noch, haben wir Normen internalisiert im Laufe unseres Lebens? Pierre Bourdieu, auf den wir nachher nochmal eingehen, hat dann diese Idee, dass sich also sozusagen soziale Identität zeigt in einem bestimmten Habitus. Ja, das heißt, hier geht es nicht mehr so sehr um das Individuum. Vielleicht erkennen Sie bei Pierre Bourdieu auch so etwas wie das, was Durkheim meint, also diese Idee des Gruppenhabitus, des disziplinenspezifischen Habitus. Menschen, die in bestimmten Umwelten sozialisiert werden, entwickeln bestimmte Habitus, das heißt aufgrund ihrer Sozialisationserfahrungen bestimmte dauerhafte Dispositionen, handlungsmotivierende und strukturierende Regeln im Subjekt. Ich glaube, alle haben diesen Begriff des Habitus schon einmal gehört und wissen auch, was damit gemeint ist. Wir werden nachher uns zum Beispiel mit dem Mediziner beschäftigen, wie bewegt sich der typische Arzt, ja, wie verhält sich der typische Arzt, wie verhält sich der typische Philosoph, wie verhält sich die typische Soziologin, also solche spezifischen, auch bis sozusagen in die Art und Weise, wie man sich verhält, wie man reagiert, formenden Dispositionen. Also wir müssen uns beschäftigen mit der Frage, wie funktioniert eigentlich Sozialisation, wer oder was wird sozialisiert und gibt es noch so etwas wie Individualität? Ich werde Ihnen jetzt einige Sozialisationstheorien noch mal genauer vorstellen. Wir befinden uns hier, das muss ich dazu sagen, an der Grenze zur Psychologie. Das heißt, die Sozialisationsforschung, auch die soziologische Sozialisationsforschung, wie die von George Herbert Mead, Talcott Parsons oder vielleicht in gewisser Weise auch von Pierre Bourdieu, basiert häufig auf psychologischen Theorien. Und da unterscheiden wir drei Theorien, nämlich Lerntheorien, Motivationstheorien und Entwicklungstheorien. Die werde ich Ihnen im Folgenden ein bisschen erläutern. Ich denke, Sie alle haben in der Schule auch schon diesen Behaviorismus oder die Lerntheorie kennengelernt. Gestern las ich irgendwo, dass die Hunde der klassischen Konditionierung waren russische Hunde, also der russische Psychologe Pavlov, ich glaube Leon Pavlov hieß er, aber bitte machen Sie mich nicht fest darauf, der hat diese klassische Konditionierung entdeckt. Das heißt, es geht hier um Experimente, nicht mit Menschen, sondern mit Tieren. Klassische Konditionierung heißt, denken Sie an diesen Reflex, also Hunde bekommen etwas zu fressen. Der Napf steht da und immer wenn dieser Napf hingestellt wird, erklingt eine Glocke. Und irgendwann stellt man fest, spätestens nach dem 5. oder 6. Mal Napf, Glocke, dass der Hund schon, wenn die Glocke läutet, alleine bestimmte, also es läuft ihm, wie nennt man das so schön, es läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Ja? Also was man so sagt, man freut sich aufs Essen. Das beobachtet man bei diesen Tieren, ohne dass man ihnen tatsächlich dann auch das Futter hinstellt. Das heißt, es findet ein Lernprozess statt. Man reagiert ja auf einen bestimmten Reiz. Das Tier reagiert auf einen bestimmten Reiz und lernt somit bestimmte Situationen, wenn man so will, zu erkennen. Ja, ein Schritt der Sozialisation, bisschen komplizierter, hat es dann Thorndike gemacht, der operant konditioniert hat im Sinne von keine freiwillige, zufällige Verhaltensweise, sondern er hat Tiere für bestimmte Verhaltensweisen gelobt und für andere bestraft, sodass sie im Laufe dieses Lernens tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr durchgeführt haben, andere aber dann doch. Ja, das heißt also hier, ich kann operant konditionieren. Man kann sich sowas natürlich auch in der primären Sozialisation des Kindes vorstellen. Also wie erzieht man? Ja, man belohnt bestimmte Verhaltensweisen. Warst jetzt schön lange auf deinem Töpfchen gesessen und hast deinen Kacker gemacht, prima, ja, oder hast deinen Teller leer gegessen oder ja, man bestraft für bestimmte Verhaltensweisen. Also auch das wäre eine Art der operanten Konditionierung und ein wichtiger Prozess, denken Sie auch an die ganzen Studien mit Enten und Gänsen und Tieren und was weiß ich was, Nachahmung, Imitation, wir ahmen das Verhalten des signifikanten anderen, unserer Mütter, Väter, unserer Geschwister nach und lernen dadurch, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Soweit der Behaviorismus oder die Lerntheorie. Dann kommt die Motivationstheorie. Also Sie sehen, Lerntheorie heißt im Prinzip außengeleitete Sozialisationsprozesse. Die anderen sind aktiv dabei, uns zu belohnen, uns zu bestrafen, uns zu zeigen, wie etwas geht. In der Motivationstheorie haben wir tatsächlich bestimmte Normen und Werte verinnerlicht. Deshalb steht Sigmund Freud als Beispiel für die Motivationstheorie, aber auch so jemand wie Talcott Parsons, der tatsächlich sagt, im Laufe der kindlichen Entwicklung entwickeln wir so etwas wie eine freiwillige Bereitschaft zu normkonformem Verhalten, also unser Es, dieses individuelle, triebgesteuerte, wird gesellschaftlich überformt. Es gibt für uns kein Es mehr, sozusagen die Auseinandersetzung bei Talcott Parsons findet nicht statt, die Freud in hohem Maße natürlich thematisiert, jedes Mal wieder schlägt das Gewissen zu und dann eben auch Motivationstheorien, dieses Lernen durch Krisen, Erfahrungen, ich muss meine Identität verändern, verinnerliche neue Werte und Normen und verhalte mich dann in einer bestimmten Weise. Dann die Entwicklungstheorien, Jean Piaget und Lawrence Kohlberg. Ich hatte Kohlberg, glaube ich, schon erwähnt. Jean Piaget ist der fast bekanntere Entwicklungspsychologe, der davon ausgeht, und das ist neu sozusagen im Verhältnis zu Lerntheorie oder Motivationstheorie, dass wir Menschen im Laufe unserer Persönlichkeitsentwicklung bestimmte Phasen durchmachen. Erik Erikson ist ein anderer Entwicklungstheoretiker. Das heißt, zwangsläufig kann man von einem Kind, Kleinkind, nicht erwarten, dass es in der Lage ist, abstrakte Regeln und Gesetze zu verstehen, also diese formal-operationale Phase als letzter Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir in der Lage sind, abstrakt über Dinge nachzudenken. Es beginnt alles mit Motorik und Haptik. Wir müssen anfassen, wir müssen spüren. Wir können nicht denken in dem Sinne, sondern wir erleben, wir erfassen unser Leben dadurch, dass wir es spüren über die präoperationale Phase, also diese Phase, wo wir reizreaktionsmäßig wie der Hund sozusagen Türme bauen, sie wieder umwerfen und wieder aufbauen und wieder umwerfen und wieder aufbauen und wieder umwerfen, bis wir irgendwann mal verstanden haben, das Prinzip sozusagen des Turmbaus und in der Lage sind, mit Lego oder sonst irgendwelchen Instrumenten tatsächlich Häuser zu bauen, Brücken zu bauen und so weiter. Also diese Entwicklung sensomotorisch, präoperational, konkret operational bis hin zum abstrakten Denken, deshalb hier auch eine Art kognitivistische Entwicklungstheorie bei Jean Piaget. Da ist immer die Frage bei Jean Piaget, welche Rolle spielen eigentlich die Sozialisationsagenturen? Also wenn man davon ausgeht, dass wir im Laufe unseres Lebens quasi selbstverständlich automatisiert diese Entwicklungsschritte durchlaufen und Jean Piaget sagt, wir müssen die Kinder unterstützen in diesen Phasen. Ja, wir müssen als Sozialisationsinstanzen ihnen helfen, von einer Phase in die andere auch zu kommen, indem wir ihnen entsprechendes Spielmaterial, Werkzeuge, Instrumente an die Hand geben, damit sie diese Phasen erfolgreich durchlaufen können. Und vielleicht wichtig hier sowas wie die Idee eines Endpunktes. Das heißt, Sie sehen schon Jean Piaget, Anfang, glaube ich, also 1920er Jahre, der noch nicht der Meinung war, dass wir umlernen müssen. Ja, also dieses lebenslange Lernen war nicht Jean Piagets Sichtweise, sondern irgendwann sind wir in der formal-operationalen Phase und dann ist gut. Dann können wir alles, was wir können müssen. Lawrence Kohlberg, ich habe Ihnen das schon erzählt, stimmt's? Habe ich schon? Nee? Irgendwann habe ich es in der letzten Zeit mal erzählt, deswegen will ich Sie nicht nerven. Lawrence Kohlberg hat auch einen entwicklungstheoretischen Ansatz, aber er hat einen Ansatz der moralischen Entwicklung. Also bei ihm geht es nicht um die Frage Sozialisation, Entwicklung als eine Phase der zunehmenden Verbesserung kognitiver Fähigkeiten, sondern Kohlberg geht es tatsächlich darum, dass wir im Laufe unserer Entwicklung in die Lage versetzt werden sollen, normkonform zu handeln, sozusagen die Moralität, die gesellschaftlichen Werte und Normen anzuerkennen, zu verinnerlichen und nach ihnen zu handeln. Also Moral ist in dem Sinne nichts anderes als gesellschaftlich gültige Werte und Normen. Und er geht auch von einer Mehrstufigkeit aus, wie Jean Piaget, nämlich von einer präkonventionellen, einer konventionellen und einer postkonventionellen Phase. Also die präkonventionelle Phase ist die Phase des egoistischen, sensomotorischen, präoperationalen Kindes, was letztendlich nichts anderes will, als dass es keinen Hunger empfindet, unterhalten wird, angeregt wird durch Spiele, wenn es laufen will, laufen darf, wenn es geschaukelt werden will, geschaukelt wird und so weiter. Ja, das heißt, der Egoismus der präkonventionellen Stufe, wir würden auch sagen, hier geht es tatsächlich um außengesteuerte Erziehung oder Sozialisationsprozesse. Da haben wir noch nichts verinnerlicht, außer unsere Bedürfnisse, aber Sozialität spielt bei uns noch keine Rolle. Die konventionelle Phase, ich habe es dann hier nochmal angeführt, in Primärgruppen, sozusagen dann nach ab dem vierten, fünften Lebensjahr, man weiß so langsam, was von einem erwartet wird, man weiß, wie man mit den Geschwistern umgeht, man weiß vielleicht auch, dass es nicht immer nur hilft, wenn man schreit und brüllt als kleinstes Geschwister, sondern wenn man sich tatsächlich an bestimmte Regeln hält. Das heißt, man ist hier in dieser konventionellen Phase am Anfang, also es wird ein bisschen komplexer, weil Kohlberg differenziert die konventionelle und die postkonventionelle auch immer noch in zwei Phasen, zwei Unterphasen aus. Am Anfang bin ich noch relativ stark fremdgeleitet und irgendwann habe ich verstanden, sozusagen, denken Sie an typische Rollenspiele, was in bestimmten Situationen von mir erwartet wird. Und in der postkonventionellen Phase habe ich dann Normen verinnerlicht. Also ich habe sie dann tatsächlich verinnerlicht. Ich handle nicht nur so, weil die Gesellschaft es vorgibt. Ich verhalte mich nicht normkonform, weil es so von mir erwartet wird, kann, soll und muss Normen, sondern ich verhalte mich so, weil ich überzeugt bin davon, dass diese Normen, diese Moral richtig ist, zielführend ist, dazu beiträgt, die Gesellschaft am Leben, am Überleben zu halten, also freiwillige Selbstbindung. Die sechste Stufe oder diese beiden Stufen, sagen wir mal, der postkonventionellen Phase, da gibt es dann irgendwann diese Idee, dass man tatsächlich auch neue Regeln setzt. Ja, das heißt, dass man versucht, in bestimmten Situationen auch gegen geltende Gesetze zu handeln. Und in dem Zusammenhang nutzt Lawrence Kohlberg als Experiment immer das sogenannte Heinz-Dilemma, also wo Heinz eine Mutter hat, die todkrank ist und es gibt ein Medikament, was ihr helfen könnte, es gibt aber kein Geld, um dieses Medikament zu bezahlen. Und die Frage, die die Probanden dann tatsächlich beantworten müssen, ist, darf Heinz in die Apotheke einbrechen, um das Medikament zu stehlen, um dazu seiner Mutter zu helfen? Und quasi die konventionelle Phase würde heißen, nein, auf keinen Fall, das ist verboten. Und in der postkonventionellen Phase würde man tatsächlich abwägen, Gesetz versus Lebenserhaltung. Also ich kann vielleicht ein Gesetz brechen, was gültig ist, um das Leben meiner Mutter zu erhalten. Also solche Art moralischer Urteilsfähigkeit wäre dann in diesen letzten Phasen in der postkonventionellen Stufe möglich. Interessant vielleicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, interessant ist, dass Frauen bei diesen Studien von Lawrence Kohlberg immer etwas unterhalb der moralischen Entwicklung der Männer lagen. Also Frauen waren immer irgendwo verortet in dieser konventionellen Phase und unter den Männern gibt es deutlich mehr postkonventionelle. Es gab dann eine Kritikerin von Lawrence Kohlberg, seine Schülerin, die festgestellt hat, dass Frauen in diesen Heinz-Dilemmata häufig gesagt haben, kann man nicht die Situation ändern. Also während die Jungs oder die Männer auch gesagt haben, ich akzeptiere das Dilemma und versuche darauf zu reagieren, haben die Frauen gesagt, können wir nicht mal mit dem Apotheker reden oder ja, gucken, dass man irgendwie an Geld rankommt. Es klingt jetzt ein bisschen trivial, aber sozusagen auf so einer theoretischen Ebene ging es tatsächlich darum, dass Kohlberg attackiert wurde im Hinblick auf die Frage, ob nicht sein Experiment in hohem Maße eher männliche Sozialisation auch an männlicher Sozialisation orientiert war und weniger an spezifischen weiblichen Erfahrungen. Aber dazu gehe ich jetzt nicht ein. Also gehe jetzt nicht auf männlich und weiblich ein. Das mache ich nicht. So, Sozialisation nämlich, so sagt Nuna Winkler, Gertrud Nuna Winkler, ist ein komplexer Lernprozess, der nicht auf die Wirkungsweise eines einzelnen Lernmechanismus rückführbar ist. Vielmehr wirken verschiedene Mechanismen in Abhängigkeit von Inhaltsdomänen, Persönlichkeitsmerkmalen und Kontextbedingungen je unterschiedlich zusammen. So jetzt die Sichtweise der Soziologin. Und was heißt das letztendlich? Die Soziologie geht davon aus, dass nicht alleine die Entwicklungstheorie, nicht alleine die Motivationstheorie, nicht alleine die Lerntheorie sozusagen uns erklärt oder nachvollziehbar macht, wie Sozialisationsprozesse aussehen, sondern dass sozusagen Facetten dieser drei theoretischen Ansätze im Sozialisationsprozess wirken. Also wenn man so will, typisch Soziologie, sie kann sich nicht entscheiden, sie nimmt sich von jedem etwas. Und das kann man auch ganz schön nachvollziehen, wenn Sie sich die sprachliche Sozialisation anschauen. Also jetzt geht es um Felder sozusagen der Sozialisation. Wir haben genetische Anteile, also die Fähigkeit zum Spracherwerb, das haben alle Menschen universell. Wir haben aber auch erworbene Anteile bei der sprachlichen Sozialisation und da kommen wir schnell in so eine Mischung zwischen Lerntheorie und Motivationstheorie. Der Basil Bernstein hat in den 60er Jahren festgestellt, dass es schichtabhängige Formen der sprachlichen Sozialisation gibt. Das heißt, dass Mitglieder der Unterschicht, der Arbeiterschicht, einen restringierten Code aufweisen. Das heißt, sie benutzen relativ wenige Kausalsätze, wenige Nebensätze, sie sprechen in Hauptsätzen, sie argumentieren nicht besonders viel. Im Gegensatz zur Mittelschicht, die eher einen elaborierten Code hat. Das sind natürlich Ergebnisse aus den 60er Jahren, die auch wieder kritisiert wurden, weil das natürlich auch eine gewisse Art der Diskriminierung sozusagen ist. Also die Mittelschicht ist elaboriert, kommt in die Schule und kann wunderbar argumentieren. Die Mitglieder der Unterschicht, der Arbeiterschicht haben große Probleme damit. Das heißt auch, es gibt dann universelle Aspekte der Sprache, also Kategorien, System, Grammatik und so weiter und differenzielle, das heißt, wir haben unterschiedliche Sprachen und Erfahrungslernen ist relevant. Das heißt hier die Idee sozusagen, es gibt Mechanismen des Lernens von Sprache, es gibt Mechanismen der Verinnerlichung sozusagen von Regeln, also das vor allen Dingen Basil Bernstein. Und es gibt diese entwicklungstheoretischen Momente im Sinne von, die Sprachfähigkeit verbessert sich im Laufe unseres Lebens. Oder dass wir zum Beispiel dreisprachig aufwachsen, das scheitert manchmal. Das heißt, wir können als Kind Zweisprachigkeit leben. Dreisprachigkeit ist problematisch, die kommt dann normalerweise erst in einer späteren Entwicklungsphase dazu. Oder nehmen Sie das Beispiel moralisches Lernen, Wissen darüber, welche Normen wann und für wen und wie verbindlich gelten, die Bereitschaft, gültige Normen auch dann zu befolgen, wenn spontane Neigungen dagegen stehen. Also hier nochmal diese Entwicklungsidee im Alter von 4 bis 5 Jahren. Da weiß ich zwar, was von mir erwartet wird, kann aber versuchen, mich dagegen zu verhalten, weiß, dass es bestimmte Normen gibt, über die nicht diskutiert wird, dass es aber andere Normen gibt, die ich durchaus durchbrechen kann, also im Sinne von, wenn ich den Teller nicht leer esse, dann wird es auch manchmal akzeptiert, den anderen zu schlagen, Das wird nie akzeptiert. Also solche Unterschiede kann man machen. Mit im Alter von 10 bis 11 Jahren würde man dann auch moralische Normen als etwas sehen, was tatsächlich von einem mit gutem Recht in einer gewissen Weise erwartet wird. Das heißt, man weiß, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat und im Erwachsenenalter dann diese kritische Auseinandersetzung mit moralischen Normen. Und auch hier sehen Sie wieder, Entwicklungstheorie steckt dahinter, die Verinnerlichung von Normen steckt dahinter, also Motivationen und auch diese Prozesse des Lernens im Laufe der Sozialisation. Sozialisationsagenturen, darüber hatten wir schon gesprochen, die Familie, die Medien, die Schulen, die Peer Groups. Die Folgen des Ganzen sind natürlich, und das wird uns beschäftigen, wenn wir über Ungleichheit sprechen, Formen der schichtspezifischen Ungleichheit, also die Reproduktion schichtspezifischer Ungleichheit durch spezifische Formen schichtspezifischer Sozialisation. Das heißt, wir werden hineingeboren in bestimmte Kontexte und erleben dort bestimmte Art und Weisen der Erziehung und der Sozialisationsbedingungen. Geschlechtsspezifische Ungleichheit: mit Mädchen wird anders umgegangen als mit Jungs. Immer noch werden Jungs eher dazu angeleitet, sich die Welt zu erobern, sozusagen. Das Spielzeug von Jungs und Mädchen ist unterschiedlich. Das führt auch wieder zu einer Reproduktion geschlechtsspezifischer Ungleichheit und das, was uns dann im Folgenden auch nochmal beschäftigen soll, im Rahmen dieser Sozialisationsagenturen, Hochschule beispielsweise, entsteht ein fachspezifischer Habitus. So, ganz kurz noch dieses Beispiel aus dem zweiten Text von Josef Huber und anderen. Sie beschäftigen sich mit der Sozialisationsagentur Hochschule. Sie orientieren sich an der Theorie von Pierre Bourdieu, auf die werden wir noch eingehen, wenn wir über soziale Ungleichheit sprechen. Hier geht es tatsächlich erstmal darum, dass im Laufe der Sozialisation so etwas wie ein Habitus entsteht, die Sozialisation durch ein Studium an einer, das ist vielleicht wichtig, Präsenzhochschule, also nicht einer Fernuni, bewirkt eine mehr oder minder tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung im Sinne der Herausbildung eines durch das jeweilige Fach bestimmten Habitus. Also hier tatsächlich die These, dass wir im Laufe unseres Lebens lebenslang lernen und unsere Identität verändern durch die Ausbildung, auch wenn, das vielleicht so eine Art intervenierende Variable, wenn wir natürlich eine bestimmte Disposition zu Inhalten haben, das heißt, warum wählen wir Medizin, warum wählen wir Soziologie, warum wählen wir Mathematik, ja, da könnte man natürlich sagen, das sind bestimmte Sozialisationsergebnisse, die uns dazu bringen, sei es Erfahrungen, sei es tatsächlich, also soziale Erfahrungen, weil die Freunde es machen, sei es, weil wir gemerkt haben, dass wir gut sind in bestimmten Fächern. Das Subjekt, so sagen die Autoren, entwickelt in der Auseinandersetzung mit dem Fach spezifische Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsmuster. Das ist wichtig, das ist Bourdieu. Wahrnehmung, Denken, Urteilen und Handeln. Also wir verhalten uns, wir denken in einer bestimmten Weise, wir nehmen wahr. Das passiert im Laufe dieses Studiums. Die Autoren geben das Beispiel des Mediziners, der auf der Adventsfeier, wenn es ganz viel Süßigkeiten gibt für die Kinder, sagt, boah, da gibt es ja ganz schön Karies zur Folge. Das heißt nicht, wie die anderen sagen, boah, die schönen Kerzen und die guten Süßigkeiten. Nein, er nimmt sozusagen gleich diesen Aspekt, diesen medizinischen Aspekt von Gesundheit oder Krankheit wahr. Die Autoren führen hier aus, dieser Begriff von Gesundheit, den der Mediziner entwickelt hat, der die Denk-, Wahrnehmungs-, Urteils- und Handlungsmuster von Medizinern bestimmt, wirkt als ein Element der strukturierenden Strukturen, die gleichzeitig die medizinische Kultur wie die individuelle Handlungskompetenz konstituieren, ohne noch im Bewusstsein der Mitglieder vollständig repräsentiert zu sein. Denken Sie an das Zitat auch von Gertrud Nunner-Winkler. Wir müssen uns dessen nicht bewusst sein, aber es wirkt in uns sozusagen eine strukturierende Einheit. Wir nehmen bestimmte Situationen in einer bestimmten Weise wahr. Also sozusagen diese Idee, das ist typisch Medizin, das ist typisch BWL. Als ich in Mannheim studiert habe, gab es zwei große Fächer, BWL und Soziologie. Man hat die von Weitem sozusagen erkannt. Ja, wir Soziologinnen und Soziologen waren ein bisschen runtergekommen, haben meistens geraucht und saßen in irgendwelchen Gängen rum und haben diskutiert, während die BWL-Studierenden tatsächlich Aktenmappen hatten und auch ordentlich angezogen waren. Ja, auch hier schon sozusagen eine Art der Regelung, der Strukturiertheit von Handeln, des freiwilligen Hineinwachsens in einen bestimmten Habitus im Laufe der Hochschulsozialisation. Noch ein Zitat, die Hochschulausbildung, so sagen die Autoren, bewirkt also nicht nur den Aufbau einer fachlichen Qualifikation, also ich lerne sozusagen Mathematik, sondern als Einsozialisierung in den fachspezifischen Habitus gleichzeitig den einer gruppenspezifischen sozial-kulturellen Kompetenz. Pierre Bourdieu würde da noch weitergehen und sagen, durch diesen Habitus, durch diese Art und Weise, wie wir durch die Welt gehen, machen wir dem anderen auch klar, wer wir sind. Also wir distinguieren uns, wir grenzen uns sozusagen zu anderen Gruppen ab. Es ist eine Art von Gruppenzugehörigkeit, die wir mit diesem Habitus auch leben oder zeigen. Und ein bisschen problematisch sozusagen für die Autoren ist jetzt die Frage, also fachspezifische Sozialisation, wenn man so will, einerseits, aber die Gruppe der Studierenden oder das Studium an sich stellt ja ein verallgemeinerndes Merkmal dar, nämlich alle Studierenden befinden sich in einer Phase der Berufsausbildung. Es gibt so etwas wie eine studentische Kultur des Festefeierns, der Art und Weise, wie man mit vielleicht auch Mobilität umgeht. Man fährt eher Fahrrad, man bewegt sich eher mit ÖPNV fort und so weiter. Man hat relativ wenig Geld. Also hier wäre die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich dieser Fachhabitus zur weiteren Sozialisation als Studentin ganz allgemein. Man sprach früher vor allen Dingen auch von Moratorium, also sozusagen die Studiumsphase gibt uns so einen regelfreien Raum in einer gewissen Weise. Wir sind nicht mehr jugendlich, wir sind aber auch noch nicht erwachsen, wir haben noch keine Position in der Gesellschaft, die uns endgültig sozusagen bestimmte Regeln und Pflichten auferlegt. Also wir können uns noch ein bisschen ausprobieren. Und eben, das wäre jetzt sozusagen eine kritische Frage, diese Herausforderungen der Bologna-Reform, da muss man natürlich fragen, ist das Studium tatsächlich noch ein regelfreier Raum, so eine Übergangszeit? Und wir müssen nicht nur fachliche Qualifikationen lernen, sondern auch so etwas wie Schlüsselqualifikationen uns aneignen, die uns berufsfähig machen, die uns sozusagen in die Lage versetzen, eine bestimmte Position auch auf dem Arbeitsmarkt einzunehmen. Kann man es sich da leisten, quasi eine studentische Kultur zu leben? Muss man nicht sehr früh schon einen fachlichen Habitus übernehmen? Also gibt es sozusagen so etwas wie eine Phase des Studiums im lebenslangen Lernen noch? Oder geht es hier gleich zur Sache im Sinne von Übernahme bestimmter Mechanismen? So, das lasse ich jetzt mal weg, weil ich das Gefühl habe, ich bin schon irgendwie an der Zeit. Ja gut, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen diskutieren. Das war auch eher noch Inhalte aus einem anderen Text, das mache ich dann auch weg. Also, wir könnten jetzt zum Beispiel wieder uns die Frage stellen, wenn Sie diesen Prozess sich anschauen oder erinnern, nochmal Input, Sozialisation, Output, der Output schichtspezifischer Sozialisation ist mannigfaltig. Wir hatten es gehört im Zusammenhang mit Sprache beispielsweise. Wir können es auch nachvollziehen im Zusammenhang mit Bildungsferne, also die Art und Weise, wie man mit Schule, mit Schulausbildung umgeht. Die Frage der sozusagen des medialen Konsums, welche Medien werden konsumiert in Abhängigkeit von der Schicht. Heute würde man vielleicht sagen, wer geht auf irgendwas Internet, wer spielt Spiele im Internet und wer lernt im Internet und so weiter. Das heißt, im Sozialisationsprozess erleben wir tatsächlich schichtspezifische Formen der Erziehung, auch der Normorientierung, also schon alleine so diese Idee, denken Sie an Kohlberg, meine Eltern haben die postkonventionelle Phase erreicht, sozusagen, sie sind in der Lage, zu abstrahieren, sich über Regeln hinwegzusetzen, weil das bessere Argument sozusagen der Menschenwürde oder des Schutzes der Natur oder was auch immer zählt, so etwas erlebt zu haben, bringt mich natürlich in eine andere in einen anderen Umgang quasi mit anderen, lässt mich besser in die Lage versetzen, zu argumentieren, zu reflektieren, als wenn man eben solche Auseinandersetzungen in der Familie nicht erlebt. Wir würden quasi, um nachvollziehen zu können, wie solche schichtspezifischen Sozialisationsprozesse stattfinden, tatsächlich eher einen qualitativen Zugang wählen in der Soziologie. Das heißt, wir würden eben nicht Massenbefragungen machen und sagen, wie gut ist deine Sprache oder ist der Erziehungsstil autoritär zu Hause oder liberal, argumentiert ihr über Regeln und Gesetze oder nicht, sondern man würde tatsächlich zum Beispiel Interaktionsanalysen machen. Das heißt, man würde schauen, wie Menschen miteinander interagieren, wie sie Regeln kommunizieren, wie sie Normen kommunizieren, welche Sprache sie sprechen, wie elaboriert ihr Code ist. Dann die Analyse von Wertorientierungen, also denken Sie an das Heinz-Dilemma vielleicht, ja, was sind sozusagen die Werte hinter deinem Handeln, woran orientierst du dich, woran hat sich eine soziale Gruppe zu orientieren oder die Gesellschaft und eben auch Sprachforschung, also im Sinne von tatsächlich dieser Fähigkeit zu komplexer Argumentation. So, Fragen, die man im Einzelnen diskutieren könnte, die sich auch stellen, ist also, hat dieser disziplinäre Habitus, wie Huber und andere es darstellen, tatsächlich so etwas wie eine prägende Wirkung? Also vielleicht so ein bisschen jetzt trivial gefragt, erlebt ihr das auch? Erlebt ihr so langsam bestimmte Wahrnehmungsmuster, die euch leiten? Wie verhält sich dieser fachspezifische Habitus gegenüber so etwas wie einem Sozialisationserfahrungsstudium, die studentische Kultur? Dann ist natürlich auch immer wieder wichtig, gibt es lebenslanges Lernen? Sind wir in der Lage, im Laufe unseres Lebens uns umzuorientieren, neue soziale Identitäten anzunehmen? Was heißt das eigentlich für uns? Und die letzte Frage, die müssen wir jetzt leider vergessen, weil ich ein Thema weggelassen habe. Also es soll bei diesen drei Fragen bleiben. So, aber bevor Sie meine Fragen beantworten, wie immer in das Auditorium hinein, gibt es Verständnisfragen. Ja.
Kann man in einem Habitus hereinwachsen, da schwer mit dem Ausdruck, also mit eben nicht eigenen Werten, sondern durch andere übernommene Werte, also eher durch so ein Über-Ich. Kann man da einen Habitus einnehmen, indem man dann vielleicht mittendrin feststellt, das ist es, also das bin ich nicht, oder ein Persönlichkeitskonflikt, der dann leidet, wenn man denkt, also so auch in die schizophrene Richtung.
Naja, ich meine, das ist ja jetzt eine sehr komplexe Frage. Also da muss man erstmal überlegen, ne, was ist Sozialisation? Also was würden wir jetzt am Ende meiner Ausführungen eigentlich unter Sozialisation, unter dem Sozialisationsprozess verstehen? Also es ist ein Konglomerat von, ne, ich kann nicht von Menschen in einer bestimmten Situation etwas erwarten, wenn sie noch gar nicht so weit sind. Also Piaget oder Kohlberg. Ja? Gleichzeitig ist ja unser Verständnis von Sozialisation als eine Art Interaktion im Sinne von, uns wird mitgeteilt sprachlich oder im Leben, also als sozusagen vorgezeigt, wie man sich zu verhalten hat in bestimmten Situationen. Wir werden im Laufe des Sozialisationsprozesses für bestimmte Verhaltensweisen belohnt, für andere bestraft. Das heißt, Sozialisation ist ein komplexer Prozess. Und Ihre Frage ist jetzt also angenommen, ich wüsste, wie der Mediziner sich wahrnimmt, denkt und so weiter. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt an die Uni und bin ein Mediziner. Ja, also übernehme sozusagen diesen Habitus von außen. Dann würde natürlich erstmal die Sozialisationstheorie sagen, so geht's nicht. Ja? Also wenn Sie die ganzen Definitionen gehört haben, halb bewusst, ja, irgendwas an Urteilsstrukturen, Wahrnehmungsmustern, Handlungsmustern, die uns leiten, da würde man natürlich sagen, das kann man nicht sich aneignen. Ein Habitus, eine soziale Identität, die kann man nicht einfach sich aufoktroyieren oder erfinden, ja, sondern wir würden im Prinzip sagen, Sozialisation hat immer etwas mit Auseinandersetzung zu tun. Ja? Und das heißt, im Prinzip würde man davon ausgehen, dass jemand, der von außen versucht, Teil einer Gruppe zu sein, hier vielleicht der Mediziner, und versucht, sich so zu verhalten, irgendwann mal auffliegen würde. Ja, weil er sich nicht richtig verhält, bewegt, kleidet, argumentiert, wahrnimmt, solche Dinge. Ja? Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, Sozialisation ist ein Interaktionsprozess und Regeln, Normen, Werte lernen wir im Laufe dieser Sozialisation bis hin zum Habitus, dann kann man ihn nicht sich selbst aufsetzen, wie so ein Doktorhut. Ne? Das geht quasi nicht. Ja? Ich kann es auch wiederholen. Ja, also die Frage war hier, vielleicht könnt ihr das ja aber mittlerweile auch beantworten. George Herbert Mead, die Sozialisationstheorie von ihm, drei Akteure oder drei Dimensionen, I, Me und Self. Wer hat es verstanden? Wer kann es nochmal erläutern, der Kommilitonin? Was ist das I, was ist das Me, was ist das Self bei Mead? Ja?
Ein
bisschen lauter.
Das ist I, die egoistische Persönlichkeit ist. Das Me eher nach außen hin zur Gesellschaft hin sich bewegt, also schon sozialisiert und normkonform handelt. Und das Self ist eben das Ganze. Also die eine Person.
Gibt es Gegenstimmen? Ja?
Gibt es über ich, also das
Ja, aber ich habe gerade versucht, Ihnen vorhin zu sagen, dass es eben nicht Freud ist, was Miet macht, sondern, ne, also Sie haben schon recht, das Ei ist etwas Verhaltensdisposition, genetische Grundbedürfnisse, egoistisch, ich will etwas, ich brauche etwas, ich muss schlafen und so weiter. Aber in dem Ei von George Herbert Mead ist auch schon immer ein Moment der Sozialisation drin. Ja, also Ei ist etwas, in jeder Situation passiert wieder das Gleiche sozusagen. Ich komme rein mit allem, was ich geworden bin. Es gibt sozusagen dieses Me, ja, dieser andere, der generalisierte oder der signifikante andere, der von mir, der mich wahrnimmt, der von mir etwas erwartet. In diesem Interaktionsprozess entsteht dann das Selbst, sozusagen diese Identität. Aber für Miet ist es im Prinzip, deswegen sage ich das jetzt so, man könnte jetzt auch sagen, irgendwann tritt dann das Self an die Stelle des I und ist dann schon in hohem Maße sozial überformt, nimmt dann wieder diese Erwartungen von außen an einen selbst wahr. Also mit dem Me meint er sowas wie, ist nicht unabhängig von mir, aber ist das Gesellschaftliche. Ja? Also es sind die sozialen Erwartungen, die Erwartungen anderer, die an mich gestellt werden, auf die ich in irgendeiner Weise reagiere und was wiederum dazu führt, meine Identität, also Self ist die Identität. Self ist das, womit ich in die Interaktion hineingehe. Ja, I ist, also das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber I ist etwas, was auch immer mitwirkt, aber wird immer stärker gesellschaftlich überformt und wird irgendwann zum Self. Aber im Self ist immer auch ein I. Ja? Und das Me ist nicht unabhängig von mir selbst. Ja? Das heißt also nicht im Sinne von Dahrendorf, die Bezugsgruppen erwarten etwas Spezifisches von mir als Positionsinhaberin, sondern schon weiter gesehen, ich lasse nur bestimmte Erwartungen zu. Also es gibt nichts Objektives außerhalb von mir, sondern es ist immer etwas, was schon abhängig von mir ist. War es zu kompliziert? Ja, also ich meine, Miet hat keine Entwicklungstheorie. Ja, sondern Miet geht davon aus, es sind halt Interaktionsprozesse, die uns sozialisieren. Und es entwickelt sich ein Selbst, aber es ist immer wieder ein Interaktionsprozess, in den ich mich hineinbegebe. Ja? Ja, genau. Ja. Genau, also Mind wäre tatsächlich auch nochmal, denken Sie an Piaget, ja, diese kognitive Entwicklung, ja, das, was ich wahrnehme, ja, was ich auch in der Lage bin zu kommunizieren, ja, zu denken und das Denken dann irgendwann auch erst im Laufe natürlich der kindlichen Entwicklung, was mich in die Lage versetzt, bestimmte Erwartungen wahrzunehmen dann. Aber das meint, müssen wir jetzt nicht mitdenken, wichtig sind erstmal diese drei Mechanismen. Ja?
Könnte man eventuell auch eine Verbindung oder Verknüpfung zwischen Eid und Verhalten ziehen und als Zwischenbereich zwischen Verhalten zu handeln, zu sozialen Handeln, zum sozialen Handeln dann eben als selbst? Könnte man das so ein bisschen verknüpfen?
Also Verhalten ist schwierig, weil Verhalten, würde Weber ja sagen, hat keinen subjektiven Sinn. Und das Ei wäre ja schon irgendwie zielorientiert. Also es will ja was, ja? Will was vom anderen, nimmt was vom anderen wahr, ja? Also es wäre Handeln und soziales Handeln, so könnte man es eventuell ausdifferenzieren, ja? Ja? Weitere Fragen? Ja?
Könntest du nochmal die Entwicklungstheorie erläutern? Das habe ich nicht.
Entwicklungstheorie generell. Also generell ist es, ne, die Psychologie geht davon aus, dass der Mensch im Laufe seines Wachstums einen Entwicklungsprozess durchmacht. Also Entwicklung heißt hier von einem niedrigeren Niveau zu einem höheren Niveau. Deswegen sprechen wir von Entwicklung und nicht einfach von Wandel oder Veränderung. Ja? Das heißt, der Mensch ist im Laufe seines Lebens quasi automatisch von Phase zu Phase besser in der Lage zu denken, zu argumentieren, sich normkonform zu verhalten. Ja, das heißt, wir laufen zwangsläufig bestimmte Phasen, durchlaufen zwangsläufig bestimmte Phasen der Persönlichkeitsentwicklung und am Ende steht dann so etwas wie ja, eine Persönlichkeit, eine integre Persönlichkeit, die in der Lage ist, Weber wäre vielleicht hier gut, die in der Lage ist, zweckrational zu handeln, ja, sich an letzten Werten zu orientieren, ein Ziel zu formulieren, Mittel gegeneinander abzuwägen in Abhängigkeit von den Folgen. Das wäre jemand, der am Ende der Piagetischen Entwicklung oder am Ende der Kohlbergschen moralischen Entwicklung in der Lage ist, sich für eine bestimmte Alternative zu entscheiden. Ja, also die Idee, eine graduelle Entwicklung im Leben. Und ne, da würde quasi Piaget oder Kohlberg wären eben nicht der Meinung, dass man irgendwann mal sagt, ja, jetzt verändere ich mich total. Ja, jetzt gibt es einen Rückschritt beispielsweise. Ja, also zu dieser Frage, gibt es im Laufe Ihres Lebens Erfahrungen, wo Sie plötzlich von der postkonventionellen zurückgestuft wurden zur konventionellen Phase? Ja, da gibt es auch Studien, eben eher aus soziologischer Perspektive von Luna Winkler, die im Prinzip sagt, ne, wenn wir nicht selbst betroffen sind, dann können wir gut postkonventionell argumentieren. Also wenn wir über abstraktes Verhalten diskutieren, dann geht das. Wenn wir aber selbst betroffen sind, und es war dann am Beispiel von jungen Männern, Wehrpflicht. Die Wehrpflicht. Ja, also sozusagen, wenn man betroffen ist von einer Situation, würde man vielleicht moralisch ganz anders argumentieren. Also wie geht man in einer bestimmten Situation damit um, dass man tatsächlich nicht zum Militär will, sondern dass man lieber Zivildienstleistender wird? Ja, wie argumentiert man dann auf bestimmte Dilemmata? Ja, würde dann jemand sagen, kennen Sie dieses Beispiel bei der, wenn jemand einen Antrag gestellt hat auf Zivildienst, dann wurde er gefragt und gesagt hat, ich schwöre dem Dienst von der Waffe ab, ich bin grundsätzlich Pazifist. Dann wurde er gefragt in diesem Verhör, wenn Sie mit Ihrer Freundin durch den Wald laufen, es kommt ein Vergewaltiger und will Ihre Freundin prügeln, was machen Sie dann? Und dann müsste dieser Zivildienstleistende sagen, ich rede mit dem. Ja? Und dürfte eben nicht sagen, wende Gewalt an. Also wissen Sie, was meine? Solche Situationen im Leben, die dann tatsächlich es von uns erfordern, dass wir dieses hohe moralische Niveau vielleicht für eine Weile zurückstellen, weil es einfach vernünftiger für uns ist, zielführender für uns ist, anders zu argumentieren. Ja? Aber ne, wie gesagt, erstmal so eine grundsätzliche Idee der Höherentwicklung der Kognition, der Denkfähigkeiten, der moralischen Urteilsfähigkeit, des Umgangs mit anderen, der Internalisierung von Normen und so weiter. Weitere Fragen oder Diskussionsanregungen, was finden Sie wichtig an diesem Thema, was finden Sie kritisch, womit haben Sie Probleme? Gut, dann beenden wir das für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Ich danke Ihnen.